Da gibt dir eine VC-Firma Geld ohne irgendwelche Ansprüche dafür, dass du deinen Sommer halt nicht bei Google verbringst, sondern dein eigenes Ding machst. Und dann schraubst du an deiner eigenen Idee rum und wirst dafür bezahlt.
Ja.
Was?
Ja, das ist einfach nicht krass.
Was? Ja. Wo geht's? Also wenn dir das in der Schule jemand erzählt hätte, dass es das gibt,
ja,
als Karriere, stellt sich heraus, ich bin ganz gut da drin, ganz okay da drin, andere Leute zu überzeugen, dass sie an meiner Idee arbeiten. Und dann stellt sich heraus, dass ich andere Leute finden kann, die dann deren Gehälter bezahlen, um an meiner Idee zu arbeiten. Also, total verrückt. Ne, es ist ja unglaublich, man denkt immer, man kann nie irgendwie um Hilfe bitten, aber wenn man das mal macht, dann stellt man plötzlich fest, das funktioniert.
Herzlich willkommen zum OMR Silicon Valley Update, der Podcast mit Christian Bützer, der euch von deutschen Erfolgsgeschichten aus San Francisco und dem Valley berichtet.
Okay, jetzt kommt mal wieder einer mit einer unfassbaren Karriere, die er hingelegt hat. Und dabei steht er irgendwie auch doch noch gerade erst am Anfang, mit irgendwie Anfang 30. Ich teile eine Schuleigenschaft mit ihm. Nämlich ist er in der 10. Klasse mal fast wegen Latein sitzen geblieben. Aber dann gab es dann doch einen großen Wandel. Mit 16 war er nämlich hier schon das erste Mal im Silicon Valley. Und damals hat er zum Beispiel einen der größten oder den größten deutschsprachigen Podcast gehabt. Also wir sprechen so von 2008, 2009. Dann Stanford-Studium, Bachelor erst, dann Master und PhD angefangen und dann schon im Studium den ersten Exit. Dann kamen zwei weitere Exits und jetzt mit seiner neuen Firma Ello hat er nach einer 15 Millionen Series A vor ein paar Jahren jetzt gerade eine Series B geraced. Das erzählt er im Podcast, die ist noch nicht mal announced. Also wirklich brandheiße Informationen hier im Podcast und ja, ich habe einfach so viel mitgenommen und bereue es ehrlicherweise ein bisschen, dass ich nicht selber irgendwie in Stanford studiert habe, weil das Netzwerk da, das ist wirklich einfach unreal. Und ja, es ist eine Folge voller Inspiration, unfassbaren Geschichten von einem extrem humble, smarten Katalin Voss, CTO von Ello. Auf geht's.
Moin Katalin.
Ja, moin Christian.
Grüß dich. Du, ich fange mal ganz plakativ an. Du bist einer der Menschen, die mit irgendwie 20 Jahren als erstes auf eine Forbes 30 Under 30 Liste gekommen ist. Ich frage mich immer, wie kommt man auf so eine Liste überhaupt drauf?
Ja, das ist eigentlich ziemlicher Blödsinn, ne?
Sieht gut aus.
Ja, sieht gut aus. Das ist so eine, ich glaube, die Reichen werden reicher Situation, wo, glaube ich, irgendwo ein Ankerpunkt ist. Und ich habe das Spiel eine Weile lang mitgespielt, unter anderem auch, weil das für mich damals für Visum und Green Card eine wichtige Sache war, weil das ja so quasi als irgendwie ja Independent Evaluation gesehen wird, ist aber, glaube ich, de facto nicht wirklich Independent Evaluation, sondern ja, man baut irgendwas, was Aufmerksamkeit aufbringt und dann, ne, ich glaube, ich habe damals einen Preis vom, ich weiß gar nicht, war das früher schon, ich weiß nicht, ich habe irgendwo gab es einen Anker, also ich glaub, Spiegelartikel und dann was anderes und dann geht's halt immer so weiter. Also ja. Ich glaube, wenn du auf einer der Listen bist, kannst du auch auf allen sein.
Ja.
Es ist alles mehr oder weniger das gleiche Spiel.
Ja, ja gut, aber man muss erstmal drauf kommen auf die erste. Insofern, das ist ganz spannend und da reden wir auch drüber, wie du dazu gekommen bist wahrscheinlich. Und dann habe ich bei der Recherche und der Vorbereitung auch noch deinen Namen natürlich in ChatGPT gehauen und gegoogelt und eine Sache, die auch aufkommt, ist, dass es einen sehr intensiven Wikipedia-Artikel über dich gibt. Wann ist dir das erstmal aufgefallen, dass jemand geschrieben hat über dich?
Das war, das war ein Autor, der ein Buch geschrieben hat. Und eigentlich auch total nett und witzig, aber es hat mir jemand ein Buch gewidmet. Das ist eine Geschichte über einen autistischen Detektiv, die basiert auf eine Lernhilfe, die ich in meinem Studium entwickelt habe in Stanford. Wir haben eine Lernhilfe für autistische Kinder gebaut, die, ich habe einen Cousin, der autistisch ist und der eigentlich einen sehr, sehr guten Weg gegangen ist und so ein bisschen von ihm inspiriert haben wir diese Idee auf Google Glass eine emotionale Lernhilfe zu bauen, also quasi die Kamera, die Gesichtseindrücke in einem Gegenüber erkennt und dir die Informationen einbindet und sagt, hey, der fühlt sich happy, sad, angry und so weiter. Und das hat jemand aufgegriffen und ein ganzes Buch geschrieben über einen autistischen Detektiv, der diese Brille trägt. und jetzt quasi überdimensional mit diesen emotionalen Eindrücken da seine Detektivgeschichte macht. Und der hat mir dieses Buch gewidmet und dann tatsächlich, der ist halt einfach so ein Wikipedia-Contributor und einen Artikel geschrieben.
Ja, großartig. Ich meine, sieht gut aus. Er wurde anscheinend auch noch weiter bearbeitet, dann ist ja schon ein bisschen länger schon her. Ne? Also auch die ganzen aktuellen Sachen stehen drauf. Aber lass uns mal vorne anfangen. Du kommst ja aus dem wunderschönen Neckar-Gmünd, ich weiß gar nicht, wie man es ausspricht. Also ich habe das, hab das auch noch nicht gekannt, bin dann da durch die Straßen gewandert, das ist ja wirklich ein wunderschöner kleiner Ort. Ne? Wann war dir klar, dass du nicht in diesem kleinen verwunschenen Dorf mehr leben möchtest, sondern irgendwie halt nach Stanford willst?
Ja, man muss dazu sagen, ich bin in verschiedenen Käffern um Neckar-Gmünd herum aufgewachsen und tatsächlich total schön. Also mir ist das nie so richtig aufgefallen, bis ich weggegangen bin. Ja, ich glaube, für mich war es, als ich 15 war und zum ersten Mal die Chance hatte, hier rüber zu kommen und damals für einen Mann namens Steve Capps zu arbeiten, der an diesem Ding hier... Den Macintosh hinter uns.
Deswegen habe ich ihn da extra hingestellt. Das steht da immer, aber trotzdem.
Steve hat tatsächlich, ne, das in seinem Keller liegt das Logic Board mit der Seriennummer 0001.
Wow.
Und, der war einer der Mitentwickler von Mac, ein großer Held für mich und ich hatte eine Chance gehabt, für ihn zu arbeiten in seinem Startup, iPhone-Apps zu bauen und festgestellt, dass ich war so ein technologieverliebter kleiner Nerd habe mich sehr in das iPhone verliebt, einfach als eine Plattform, auf der man Dinge bauen kann, die man anfasst. Das hat mich total fasziniert und ich wusste nur, ich will hier hin, weil das ist irgendwie der Ort, wo sie das iPhone entwickelt haben. Bin ich hierher gekommen und habe mit Steve zusammengearbeitet, so an seinem Küchentisch programmieren gelernt und natürlich wahnsinniger Segen, dass ich das machen konnte. Und
aber also, sorry, das unterbreche, aber das klingt so, ja, der ist auf mich aufmerksam geworden. Ich meine, wenn du mit 15 Jahren da irgendwie programmierst, wird ja nicht gerade der Erfinder oder der Mitarbeiter von Macintosh einfach auf dich Aufmerksamkeit. Wie ist der auf dich aufmerksam geworden?
Ja, natürlich. Also der ist jetzt, ich habe ihn tatsächlich gefunden. Also wir haben so und dann ihm ein paar Sachen geschickt. Ich hatte dazu sagen, also es ist 2009, totale Goldgräberstimmung zum iPhone hin. Jeder will eine App entwickeln. Keiner weiß, wie man es macht. Und das heißt also letztendlich kannst du mit 15 auch ein Experte sein, weil weiß ja sonst auch niemand. Ne? Und das sind nur so ein paar alte Mac-Entwickler, aber das war ja keine große Entwickler-Community. Also Quellcode runterladen, ein bisschen rumfummeln und sagen, oh, okay, sieht anders aus und halt lernen. Ne? Und dann habe ich Podcasts ins Internet gestellt, immer ohne Gesicht, sondern nur Bildschirminhalt, weil im Internet weiß niemand, wie alt du bist. Und anderen Leuten iPhone-Entwicklung beigebracht. Und der Podcast ist ziemlich groß geworden. Das war dann irgendwann die Nummer 1 im deututschen iTunes Store zumindest. Und
das war 2009, ja? Also 2009, damals gab es ja noch gar keine Podcasts so richtig.
Hat angefangen.
Ja, genau. Aber das war wirklich einer der ersten.
Ja, deswegen wahrscheinlich auch einfacher auf Platz 1 zu kommen. Ne? und dann eine Brücke zu Steve hingekommen, tatsächlich über... ein Arbeitskollege, Arbeitsbeziehung, irgendwas von meinem Vater, dessen Tochter zur selben Schule ging wie Steve Capps' Tochter.
Mhm.
Und so haben wir es irgendwie geschafft, da eine E-Mail-Kette hinzukriegen und erstmal mit der Anfrage, hey, ich möchte bei Apple arbeiten. Und die haben natürlich sofort gesagt, nein, wir stellen keine 15-Jährigen ein. Das macht die Rechtsabteilung nicht. Ja, und dann hat Steve gesagt, okay, aber wir brauchen eine App für mein Startup Penny&Me, an dem ich gerade rumschraube. Und das war so ein Club an Leuten, die eigentlich, die arbeiten nicht, weil sie Geld verdienen müssen. Also keiner von denen mehr Geld verdienen, sondern einfach, weil sie Bock drauf haben.
Mhm.
Und das war für mich nie so wirklich der Begriff von Arbeit. Ne? Also zu Hause war Arbeit jetzt mehr so, dass das Ding, das man machen muss, das einen von dem abhält, was man eigentlich machen will.
Ja.
Und jetzt so ein paar Leute kennenzulernen, die an den Dingen arbeiten, die mir irgendwie was bedeutet haben. Und ja, das war sehr, sehr prägend, sage ich mal. Und dann habe ich festgestellt, die haben alle in Stanford studiert. Und dann habe ich festgestellt, dass ich mit meinem Viererschnitt da nicht reinkomme.
In der Schule?
Ja. Ja. Und dann bin ich zurückgekommen und habe erstmal geackert.
Okay.
Ja.
Okay, und dann hast du es gedreht?
Dann habe ich es gedreht, ne? Also komplett gedreht. Ich werde, ich glaube, Ende der 10. Klasse wäre ich fast sitzen geblieben, weil, ich sag mal, die haben mich in Latein in die Nachprüfung geschickt.
Ja.
Ich glaube einfach, weil das der Schule zu aufwendig gewesen wäre, wenn ich sitzen gewesen. Die wussten natürlich, dass wir das Buch unter dem Tisch haben.
Ja.
Und mich und mein Freund saßen da und haben Cicero aufgeschrieben.
Ja.
Und gerade so noch die 11. Klasse geschafft.
Ja.
Ja, und dann, aber Gott sei Dank in der kleinen Schule, in der meine Lehrer nie aufgegeben haben. Also das war eine experimentelle Schule, das Experiment ist auch dann gescheitert, also die Schule gibt's nicht mehr. Ich bin quasi so ein Produkt dieses Experiments.
Hat ja ganz gut geklappt.
Für mich absolut, weil eben diese Lehrer nie aufgegeben haben und dann bin ich zurückgekommen und gesagt, ja, ich weiß, ich habe mich nie ins Zeug gehängt, aber jetzt geht's richtig los und jetzt will ich in Stanford studieren und pipapo. Und die haben gesagt, okay. Und ich habe gesagt, passen Sie auf, das macht es, glaube ich, keinen Sinn, wenn ich zurückkomme, sofort in die Schule gehe, sondern ich muss es erstmal aufholen.
Ja.
Und habe, glaube ich, mich 3-4 Wochen zu Hause nur hingesetzt und diese ganzen Duden-Bücher gekauft und quasi den ganzen Stoff bis hin zur Oberstufe nochmal halt gelernt,
ja,
was ich mir vorhin nie gelernt habe. Ja, und dann mit ganz viel Gnade tatsächlich, Steves Frau hat mir erklärt, wie man sich auf amerikanische Universitäten bewirbt. Ne? Hab dann auf der US-Kaserne in der amerikanischen Highschool mit einem Klapptisch und allem mein SAT geschrieben und dann ja, hat's geklappt.
Wahnsinn, Wahnsinn. Und war dann für dich irgendwie so Computer Science schon das, sagen wir mal, das Fach, was für dich klar war? Also wann war klar, welche Richtung du in Stanford gehst?
Ja, war ziemlich klar. Und wie gesagt, also ich habe mich sehr, sehr gesegnet geschätzt, dadurch, dass ich Programmieren irgendwie so ein bisschen an Steves Küchentisch gelernt habe.
Ja.
Durfte dann im Studium aufschlagen, eigentlich mit schon einigen Programmierkenntnissen und zu sagen, okay, jetzt fokussiere ich mich auf die Dinge, die zu schwer sind, also die ich wirklich nicht ohne andere Hilfe hinkriege, und habe deswegen, und auf der anderen Seite die Dinge, die jetzt irgendwie, glaube ich, vielleicht die nächste Revolution sind. Ich sage irgendwie, iPhone ist jetzt die Revolution, die mich hier hingebracht hat. Was die nächste Revolution für mich war, das ganz klar, das Machine Learning.
Hm.
Und was war für mich zu schwer? So ein bisschen die Mathematik. Also ich glaube, da habe ich wirklich Leute gebraucht, die mir, mit denen ich das zusammenlernen konnte und gesagt, jetzt mache ich erstmal sehr viel Theorie und KI.
Mhm. Okay. Werbung. In fast jedem Gespräch der letzten Wochen und Monate kam immer wieder die Frage auf, Christian, habt ihr bei learn.xyz AI-Kurse, damit unsere Teams lernen, wie man AI im Job richtig nutzt? Also sowas wie ChatGPT-5 im Arbeitsalltag sicher anwenden, richtiges Prompten und so weiter. Haben wir jetzt gebaut. In LearnXYZ gibt es jetzt Lernpfade und am Ende ein Zertifikat und das kannst du dann auf dein LinkedIn hinzufügen. Das Beste, es ist nicht nur für Unternehmen, sondern für alle, also auch für dich. Also jetzt starten und in AI zertifizieren lassen auf www.learn.xyz. Zurück zum Podcast.
Und dann ging es ja relativ schnell auch los mit Startups bei dir, ne? Das ist wahrscheinlich ja die ganze Inspiration, die man da ja ständig hat und dann vielleicht auch mit deinen Erlebnissen mit Menschen, die neue Startups machen, irgendwie vom Küchentisch aus. Wie war da der erste Weg? Also saßt du denn da und hast einfach irgendwie strategisch überlegt, ich mache jetzt X oder habt ihr 20 Sachen aufgeschrieben und ausprobiert? Habt ihr experimentiert? Wie ging so die erste Geschichte los?
Ja, ich habe tatsächlich auch jetzigen Mitgründer Tom sehr früh kennengelernt, also schon damals, als ich 17 war. Mhm. Der ist auch der Typ, mit dem, ne, ich habe jetzt zwei Mitgründer, Elizabeth und Tom, und aber Tom und ich kennen uns tatsächlich seitdem, ja, ich 17 bin, ich 17 war als Informatikstudenten, eher Business School Student.
Ja.
Habe ihn tatsächlich bei so einem Startup-Weekend-Event kennengelernt. Also es ist, Stanford ist ja letztendlich ein großer Startup-Accelerator. Also es ist, ja, kannst ja gar nicht dran vorbeikommen.
Naja,
also
klar.
Du musst ja, es gibt ja Kurse, in denen musst du versuchen, was zu gründen quasi.
Ja.
Sonst ist es, ja, und natürlich, also der Horizont hat sich da für mich immer weiter vergrößert. Und ich habe, glaube ich, tatsächlich auch schon zu dem Zeitpunkt so ein bisschen den Anspruch gestellt, was Vernünftiges zu machen. Also es war so ein bisschen, ich hatte das Gefühl, es ist ein riesiges Privileg in einem gewissen Maße, ne, dass ich jetzt hier aufschlagen kann, jetzt hier studieren darf. Und ne, also mit dem, ja, war für mich eine große Sache. Und wenn ich jetzt dieses Privileg hier habe, dann will ich damit auch irgendwie was machen, was vielleicht die Welt ein bisschen besser macht. Und aus der Perspektive raus kam das ein bisschen, zu sagen, okay, lass uns versuchen, wirklich Probleme zu lösen. Ob das in einem Startup war oder nicht, war mir da nicht so wichtig. Also Startup war natürlich ein Hebel, den ich gesehen habe, der sehr effektiv für mich schien. Ne? Also ich habe Startups hier gesehen, die einfach sehr viel auf die Straße gebracht haben. Aber tatsächlich mein erstes großes Projekt war nicht mein Startup im Studium, sondern es war ein Forschungsprojekt. Also wir haben diese Lernhilfe für autistische Kinder gebaut und dafür versucht, VC-Funding einzusammeln und auch so ein Highland-Summer-Programm gemacht. Das ist ja total verrückt. Hier, ne, kannst du ja, da gibt dir eine VC-Firma Geld ohne irgendwelche Ansprüche dafür, dass du deinen Sommer halt nicht bei Google verbringst, sondern dein eigenes Ding machst.
Ja.
Und dann schraubst du an deiner eigenen Idee rum und wirst dafür bezahlt.
Ja.
Was?
Ja, das ist einfach quasi.
Was? Ja. Wo geht's? Also wenn dir das in der Schule jemand erzählt hätte, dass es das gibt,
ja,
als Karriere, so, das nennst du Karriere. Ha. Cool.
Aber wie wenig dieses Wissen verbreitet ist, ne?
Ja, tatsächlich.
Ich weiß immer noch, ich meine, ich habe ja lange auch ein bisschen hier bei den größeren Konzernen gearbeitet und diese Interns, die es da gab, also jetzt nicht Google, aber LinkedIn, und da habe ich immer gedacht, was macht ihr hier? Ne? Die haben dann da gesessen, die haben dann 3 Monate auch viel Geld verdient, haben irgendwie Housing gehabt, haben Essen bekommen, da haben die ja mal in irgendeinem komplett meaningless Project so gearbeitet und nachher gab es eine Intern-Fair, da mussten die alle ihre Projekte vorstellen, keiner ist da hingegangen und danach wurde aller Code gelöscht. Ne? So richtig vergeudete Zeit und solche Sachen, das ist kein Common Knowledge, dass es das gibt. Das ist ja wirklich Tiere.
Ja, also ich glaube, es ist natürlich im Valley einfach ein bisschen eine Opportunity, die wir hier haben.
Hm. Ja. Und erzähl mal, also Duka Connect hieß das erste Projekt, ja, oder ist das dann schon die nächste Firma gewesen?
Es war tatsächlich die nächste Firma. Also Tom und ich haben das war so ein Mischding. Also wir haben eine Firma gegründet, die Sension, die hat Bildungstechnologie entwickelt, Aufmerksamkeit in Gesichtern erkennt, erstmals für Kursinhalte. Wir haben das weiterentwickelt für die Lernhilfe für autistische Kinder, also das auf den Google Glass basiert und dann an verschiedenen Dingen rumgetüftelt. Ich habe das alles so, ich habe immer den Kram mit meinen Kursprojekten kombiniert. Also wir haben Mechanik gemacht und dann haben wir Mechanical Engineering Kram gemacht. Dann haben wir versucht, eine dieselbe Technologie anzuwenden, um Leute die im Auto einschlafen, zu wecken.
Ja.
Und das war dann tatsächlich das Ding, wofür wir das Ding an eine Toyota-Tochter verkauft haben.
Ah, okay.
Dann Duka Connect kam eigentlich nach dem Studium. Und das war die Firma in Kenia.
Ja, ganz kurz nochmal, ihr habt das einfach an Toyota verkauft, das klingt auch wieder so, ja.
Toyota-Tochter.
Ja gut, dann kamen die aber trotzdem vorbei. Also ich meine, wie war das? Also warst du dann noch in der Uni und hast dann gesagt, okay, wir machen jetzt einen Prozess, wir gucken jetzt mal, für wen das interessant ist? Oder,
kam da jemand auf zu? Es ist tatsächlich, der Mann, der das Ding gekauft hat, war der Typ, der damals für Steve Capps Prototyping für Apple in Japan gemacht hat.
Okay.
Und dann später alles Mögliche an. Steve Jobs hat eine Weile lang Spielzeug entwickelt.
Ja.
Und der hat das lizenziert und an Yamaha lizenziert und solche Sachen gemacht.
Also, okay.
Das war der Typ.
Hierarchie. Und dann nach dem ersten Excel war da so ein bisschen so, okay, mein Studium ist jetzt bezahlt, jetzt kann ich richtig Gas geben, oder man hat dieses System verstanden, weil ich habe auch mal das Gefühl, man braucht einmal...
Ja, Studium bezahlt.
Okay, ja, geil. Ich meine, Glückwunsch. Man muss halt einmal, glaube ich, durch diesen Prozess gehen und überhaupt mal mitbekommen, was es überhaupt bedeutet, ne? Wenn es da so ein Exit gibt, dass es überhaupt auch, dass das überhaupt ein Weg ist. Das ist ja super beeindruckend, dass das dann während des Studiums schon passiert ist.
Ja, es war jetzt kein riesiger Exit, aber es war ein Exit, der fürs Studium gereicht hat und ich glaube auch für Toms Studienkredite ein bisschen geholfen mit der Business School.
Ja,
natürlich. Aber es ist also ich glaube nochmal, dass das irgendwie auf der Speisekarte des Lebens steht, ist, ne, es ist ja, wie gesagt, es ist so, so ein, anfangs war das nur Lego-Bausteine, dann iPhone-Apps und alles, was über eine iPhone-App hinausgeht, ist zu groß. Ja. Dann irgendwie, okay, ich kann einen Server bauen, okay, da, da, da. Dann irgendwann stellst du fest, okay, ich kann mit. Stellt sich heraus, ich bin ganz, ganz gut da drin, ganz okay da drin, andere Leute zu überzeugen, dass sie an meiner Idee arbeiten.
Ja.
Und dann stellt sich heraus, dass ich andere Leute finden kann, die dann deren Gehälter bezahlen, um an meiner Idee zu arbeiten, total verrückt. Moment, Moment, das steht auf der Speisekarte, okay. Ja, das ändert es natürlich ein bisschen. Also, und wenn du das feststellst, das ist schon so ein bisschen addicting. Ne? Ja. Also dann sagst du, oh, oh, okay. Also ich kann tatsächlich aussuchen. Ja, kannst tatsächlich aussuchen. Und dann setzt so, glaube ich, ein bisschen das Verantwortungsgefühl ein.
Ja.
Dann ist so, oh shit, ich muss aussuchen. Ja, dann dann suche ich am besten jetzt irgendwie was Vernünftiges aus, ne?
Ja.
Und ja, daher kam das so ein bisschen.
Okay, okay. Und sag mal, dann Duka Connect, hast du gerade schon angesprochen, ja. Kenia. Ist ja jetzt auch nicht, dass du irgendwie in Stanford oder in der Nähe von Heidelberg sitzt und sagst, so Kenia ist jetzt der Markt, da mache ich das nächste Projekt. Gab es da irgendeine familiäre Beziehung oder wie kamst du auf den Markt?
Keine familiäre, aber tatsächlich eine Beziehung über einen meiner Profs. Also ich bin, ich habe hier einen Prof, den ich auch immer noch einmal im Monat sehe, der ist jetzt, der war ein Duka Connect Advisor, der ist jetzt Elo Advisor, das ist Terry Winograd. Der ist so ein bisschen so ein Dumbledore für mich. Der,
geil.
Der sieht so aus, als hätte er den Computer erfunden.
Ja.
so Einstein-mäßig. Aber Terry ist, war eine totale Gnade. Den habe ich in meinem ersten Jahr kennengelernt und der war mein, so ein bisschen zum Advisor geworden und hat dann mit mir das Autos and Glass Project gemacht. Und ich bin irgendwann am Ende meines Studiums so ein bisschen an so einem kleinen Tiefpunkt angekommen, wo ich das Gefühl hatte, ich muss hier weg. Ich habe mich nicht wirklich zu Hause gefühlt und hatte das Gefühl irgendwie, es ist irgendwie, das ist zu sehr eine Echo Chamber hier geworden. All meine Kommilitonen arbeiten jetzt bei Snapchat und die Leute hier lösen nur ihre eigenen Probleme. Das größte Unternehmen auf dem Campus war jetzt irgendwie DoorDash, also Essen in die Dorms liefern. Pff, fand ich irgendwie doof. Und dann habe ich mit Terry drüber so ein bisschen gesprochen und der hat eigentlich gesagt, ja, geh doch mal irgendwo anders hin. Wohin denn? Und dann haben wir einfach mal so die Landkarte genommen und so ein paar Orte aufgezeichnet, wo er Beziehungen hatte. Also zum Beispiel, das ist jetzt in der jetzigen Zeit überhaupt gar nicht denkbar, aber es gab ein Programm, das heißt Meet, das gemeinsam israelische und palästinensische Gymnasiasten den Informatikunterricht geboten hat. Und da habe ich ein paar Unterrichtsstunden für die mit unterrichteten, war tatsächlich dann in Israel und Palästina unterwegs und habe dort eine Weile verbracht, war eine Weile in Südamerika, Zentralamerika unterwegs und bin dann irgendwann in Kenia gelandet, wo Terry über die D-School früher Designkurse unterrichtet hatte. Und bin dort aufgeschlagen, um so ein paar Workshops zu unterrichten und habe dann dort einfach gelebt und dann dort einen Talk im iHub gegeben, also gehalten. iHub ist so der Nairobi ist ja ein riesiges Startup-Ökosystem. Das ist das Startup-Ökosystem Ostafrikas. Die haben tatsächlich große Probleme zu lösen und Unternehmer, die sie angehen. Und iHub ist so ein bisschen ein Zentrum dafür. Und die hatten mich eingeladen, dort ein bisschen über meine Arbeit zu sprechen. Haben wir das gemacht. Und dann gab es eine Deutsche und eine Kenianerin, die danach auf mich zugekommen sind. Und ich sage immer, diese Ideen kommen ja jetzt nicht von mir. Ne? Also von mir kommen hauptsächlich die Lösungen, sondern die guten Ideen kommen von Leuten, die Probleme verstehen. Und Esson und Mia haben sich ein Jahr lang schon damit gefasst gehabt, wie man Tante-Emma-Läden in Afrika, also Dukas, an das internationale Finanzsystem anschließt. Das sind eigentlich sehr, sehr gute Geschäfte, gute Businesses, die haben relativ konstante Revenues und so weiter, sind aber, könnten, haben keinen Transaktionsnachweis. Und, ich hatte ja an Computer Vision gearbeitet und die sind zu dem Schluss gekommen, dass man, wenn man ein Kassensystem hier bauen könnte, dass den diesen Shops einen Transaktionsnachweis bietet, dann würde das einiges aufmachen. Und haben das ausprobiert, den Kassensystem in die Hand gedrückt und dann ganz schnell festgestellt, dass es ein kleines Problem bei dieser Idee gibt, und das ist, dass die ganzen Produkte keine Barcodes haben. Und sind dann nach meinem Talk auf mich zugekommen und haben gesagt, sag mal, dieses Computer Vision Ding, das du da machst, so das mit der Kamera die Dinge erkennen, könnten wir das mit unseren Produkten vielleicht machen? Und ja, dann sind wir ein paar Tage später, standen wir vor einem Lasercutter und haben aus Pappe so eine also Schablonen ausgeschnitten, die zusammengeschachtelt und dann Handy draufgelegt, das mit der Kamera unten quasi auf den Kassentisch guckt, und dann die Produkte eben mit einem kleinen Prototypen erstmal eben ohne Barcodes erkennt.
Ja, verrückt. Ich meine, das ist ja so ein bisschen fast wie hier dieses Ding, was es von Amazon eine Zeit lang gab, ne? Diese Großstores, und da war gar keine AI oder irgendwas.
jemand, der dahinter saß und geguckt hat.
Ja, da waren dann irgendwelche Menschen in irgendwelchen Ländern engagiert, die geguckt haben. Da war es ja der Zeit dann deutlich voraus.
Hätte finanziell bei uns nicht funktioniert.
Und da ist dann richtig eine Firma draus geworden. Also dieses Scanning-Ding hat, also habt ihr das dann da richtig gestartet und auch VC Money dafür geholt? Oder wie ging
genau, dafür haben wir VC Money eingeholt. Das ist leider nicht so groß geworden, wie ich mir das gewünscht hätte, aus verschiedenen gründertechnischen Geschichten, ehrlich gesagt. Ne? Also das hat, ich kann es jetzt erzählen, glaube ich, wir sind mittlerweile weit genug davon entfernt, aber die beiden sind verheiratet, und ein verheiratetes Gründerteam ist immer eine schwierige Konstellation. Mhm. Und wir haben irgendwann festgestellt, das wird zu schwierig. Und dann war kam eine andere Option auf den Tisch, und das war das Ding an Mastercard zu verkaufen.
Ja.
Das war dann letztendlich die bessere Option in dem Moment.
Okay. Und hast du dann gesagt, okay, du gehst dann zurück nach San Francisco, weil irgendwie ist es dann doch hier cooler? Also ich meine, wenn du dann einmal dieses Erlebnis hattest, dann wieder zurück in die Echo Chamber zu kommen, hier ist ja auch dann ein Schritt eigentlich.
Ja. Ich glaube, ich bin so ein bisschen zu dem Schluss gekommen, dass San Francisco vielleicht nicht der beste Ort ist, um sich die Probleme auszusuchen, an denen man arbeitet, aber mit Sicherheit einer der besten Orte auf der Welt ist, um zumindest aus technologischer Sicht die Probleme zu lösen.
Mhm.
Und ganz so weit über den eigenen Tellerrand gucken. Also es ist ja nicht so schwer hier, selbst in dieser Stadt, ne? Also du musst ja nur vor die Tür gehen und du siehst nur Probleme.
Ja.
Also ich glaube, und das ist, glaube ich, auch nochmal eine andere Geschichte, wenn du in Stanford auf dem Campus wohnst, als hier oben in San Francisco in der Stadt. Also da unten kannst du ist ja nur manikürte Rosenhecke und kannst du sitzen und Mathematik dich befassen oder sowas.
Ja,
bist da in deinem intellektuellen, auf deiner intellektuellen Wolke.
Ja, unter den Eichen sitzt du im Schatten und
trinkst müde natürlich, aber weil du gerade die Final abgegeben hast. Aber ja, es ist nochmal eine andere Geschichte. Also ich glaube, ich bin zurückgekommen für die Liebe.
Okay. Guter Grund.
Für die Liebe. Ich habe damals schon mit 15 hier die Frau kennengelernt, die ich dann letztes Jahr geheiratet habe.
Congrats.
Danke schön. Und die hat dann irgendwann. Ich musste das der ja auch erklären, ne? Also die ist erstmal eine Weile lang mitgekommen, dann hat sie gesagt, das wird ihr zu doof, ist hier wieder zurückgezogen. Und ich war dann alleine in Kenia.
Ja.
Und irgendwann war das zu schwer.
Ja, sehr beeindruckend. Sag mal, und dann ging es los mit deiner jetzigen Firma, mit Ello.
Ja.
Sag mal erstmal, was Ello ist, und dann interessiert es mich vor allen Dingen, wie du darauf gekommen bist. Weil du hast ja noch zu dem Zeitpunkt keine Kinder gehabt. Es ist ja jetzt nicht so, dass du gesagt hast, oh ja, das muss jetzt irgendwie jeder lesen lernen hier in den USA. Also erzähl mal, was ihr da genau macht und wie es dazu gekommen ist.
Ja, Ello baut letztendlich ein 1:1 AI Tutor, also einen Lehrer letztendlich, in der Form eines, sag ich mal, aktuell Elefanten, der dir im Moment, das ist jetzt die erste App, Lesen beibringt.
Mhm.
Das heißt, der hört dir zu, der hilft dir, wenn du irgendwo stecken bleibst, und vermittelt eine Liebe zum Lesen lernen. Ja, und wir haben Ello gebaut für letztendlich für unsere Mitgründerin Elizabeth. Also wir haben damit angefangen, also Tom hat irgendwann durchgeklingelt. Der war, mit dem habe ich damals schon zusammengearbeitet auf dem Campus, ne, habe ich ja schon erwähnt. Ich bin wieder ins PhD-Programm nach Stanford zurückgekehrt. Das war ehrlich gesagt mehr so ein Halteplatz als irgendwas anderes. Aber habe dort an ganz vielen verschiedenen Dingen gearbeitet. Und klar, wir haben uns am Anfang schon mit Kindern befasst und das war immer ein Thema, das für mich was bedeutet hat. Aber ich will jetzt, wie du ja siehst, also ich würde an vielen irgendwie sozialen Themen arbeiten, wenn du mich davon überzeugst, dass sie jetzt irgendwie wir den richtigen Hebel haben und die Welt bewegen. Für Tom ist das ein bisschen anders, für den ist das alles Bildung. Ne? Also das ist sein, er glaubt einfach daran, dass das der zentrale Hebel ist und ich respektiere das total und mittlerweile bin ich davon eigentlich auch sehr relativ, ja im Moment zumindest sehr überzeugt, dass das der Hebel ist, mit dem wir den Impact von KI über die Wände von San Francisco hinausbringen können. Mhm. Ich glaube, der Weg ist letztendlich einfach Bildung. Ne? Also wenn du dir das Metaproblem so anschaust und sagst irgendwie, okay, cool, wir haben jetzt ChatGPT und wie kommen wir jetzt von ChatGPT dazu, dass dort, wo es im Moment keine Wasserrohre gibt, irgendwann Wasserrohre gibt? Mhm. Ich würde sagen, die Antwort ist Bildung.
Ja.
Ne? Also mittlerweile sehen wir das, glaube ich, wirklich als ein sehr, sehr zentrales, so ein bisschen das Problem, das den anderen Problemen unterliegt. Und Tom hatte mich damals überzeugt zu sagen, hey, hier ist eine neue Opportunity. Er hat dann bei Google gearbeitet und dort Education-Kram mitgeleitet und hat dann seinen Job hingeschmissen und gesagt, die Revolution der Bildung findet jetzt nicht über den Verkauf von Chromebooks an Schulen statt, sondern wahrscheinlich zu Hause, getrieben durch Eltern, die das selbst in die Hand nehmen und hat Elizabeth mit reingebracht, die eine promovierte Kinderpsychologin ist, die 20 Jahre mit Schulen und Familien zusammengearbeitet hat und wir haben herumexperimentiert, wie man das so macht, ne, und alles Mögliche probiert. Ganz viele dumme Ideen waren dabei am Anfang und dann haben 2020 alle Schulen plötzlich zugemacht in der Corona-Zeit. Und Elizabeth saß, wie einige unserer, wir hatten Kunden, ne, auf einer Plattform, die nicht funktioniert hat, die vielleicht jetzt nicht so wahnsinnig erwähnenswert ist. Wir hatten Kunden, so um die 100 und Elizabeth. Und plötzlich saßen Elizabeth und all unsere Kunden, die auch Eltern waren, zu Hause mit ihren Kindern und mussten jetzt so ein bisschen die Learning Journey ihrer Kinder in die eigene Hand nehmen.
Ja.
Und haben uns angeschrieben, haben Elizabeth angeschrieben und gefragt, sag mal, welche Apps empfehlt ihr jetzt hier eigentlich? Ich habe hier Kinder im Grundschulalter, die müssen lesen lernen. Was soll ich jetzt runterladen? Und wir haben uns das angeguckt und es gab ehrlich gesagt einfach nichts, was uns irgendwie beeindruckt hat. Nichts, was uns so das Gefühl gegeben hat, dass es jetzt einfach das gut designt und halt jetzt einfach diese Craftsmanship.
Ja.
Und zum anderen war es halt so, dass alle Apps irgendwie den Kindern vorlesen und nicht wirklich eine App gab, wo die Kinder lesen.
Ja.
Und dann haben wir gedacht, sag mal, also mit KI sollte das eigentlich mittlerweile anders machbar sein.
Ja.
Sind auf die Idee für Ello gekommen und die Opportunity um uns herum ist natürlich viel, viel, viel größer geworden in der Zwischenzeit. Ne? Also ich glaube, mittlerweile haben wir tatsächlich die Tools, um 1:1 One-on-One Instruction, also quasi das Tutorial, das sozusagen die sokratische Bildungsweise, von der wir wissen, dass es die effektivste Methode ist, um ja jemandem was beizubringen, skalieren können.
Ja.
Und auch an Orte bringen können, an denen es eben keine Lehrer gibt. Und so kam das dann. Duca Connect zu dem Zeitpunkt hat bei Mastercard ehrlich gesagt nicht das erreicht, was ich gehofft hätte.
Ja.
Und dann haben wir gesagt, ich habe hier mein Nicht-Abwerbevertrag mit Mastercard ist abgelaufen. dann wird das Team wieder mit eingestellt.
Ja, geil.
Und in Elo reingebracht und dann die erste Generation von den Produkten aufgebaut.
Okay, okay. Und man muss ja sagen, das ist ja noch deutlich pre-ChatGPT gewesen, ne? Also das war noch nicht so das Verständnis in der Allgemeinheit da, dass jetzt da KI irgendwie einem helfen kann. Ich frage mich da so ein bisschen, wie das angefangen hat, weil, also mein Sohn ist jetzt gerade in die zweite Klasse gekommen, geht auf die deutsche Schule hier und hat in der ersten Klasse Deutsch gelernt und jetzt Englisch und das ist auf jeden Fall ein großes Problem. Und ich wollte mir die App dann runterladen, aber da kommen wir gleich noch zu, warum sie nicht auf Android ist.
Ah.
aber gut, da reden wir gleich drüber. Aber erstmal, wie habt ihr angefangen? Weil ich erinnere mich zum Beispiel, wir haben so einen Hackathon veranstaltet, als 3.5 rauskam von ChatGPT. Das war irgendwie so, wo hier gefühlt so richtig dieser Aufbruch richtig krass losging. Und da gab es ein Team und das hatte den Hackathon gewonnen. Und ich meine sogar, dass sie das auch Elo genannt hatten damals, ihr Produkt. Das war so ein,
was?
So ein, ja, also es war ja nur so ein Projekt, ne? Und das war so ein Teddybär, den die genommen haben. Dann haben die irgendwie so ein Android reingepackt und okay. Dann haben die den GPT gelaufen. Dann konnte man mit dem Teddy reden, ne? Und die hätten mich dann auch gefragt, ob ich bei deren Gruppe mitmachen will. Und ich habe so gedacht, boah, ich weiß nicht, die Kinder sprechen so undeutlich in dem Alter, ja. Wie will man das denn verstehen?
Ja.
Und als ich jetzt eben mich hier darauf vorbereitet habe, habe ich an diese Geschichte wieder gedacht und habe gesagt, okay, ihr habt es ja irgendwie hinbekommen, dass ihr versteht, wie Kinder sprechen. Und ich merke das ja bei meinem Sohn, wie der halt Aussprachen jetzt im Englischen macht, die einfach überhaupt gar keinen Sinn machen. Also wie habt ihr das gemacht?
Ja, ist tatsächlich ein schwieriges, also auch ein anspruchsvolles technisches Problem. Wir haben und tatsächlich jetzt unsere eigenen Sprachmodelle gebaut und unsere eigenen Datensätze entwickelt. Ich muss dazu sagen, ich hatte zu dem Zeitpunkt in erster Linie Computer Vision ein bisschen Natural Language Processing gemacht, also keine Erfahrung mit Speech Systems.
Mhm.
Hab mich dann umgeguckt und gesagt, okay, wer hat hier so die beste Arbeit geleistet?
Mhm.
Ein Paper gelesen, das gerade aus Facebook rauskam, Wave to Vec.
Ja.
Dann mit viel Überzeugungskraft, vielem Ringen und Zerren, es geschafft, Henry, der dieses Paper geschrieben hat, einzustellen und Michael Auli, der das Paper mitgeschrieben hat, als Advisor mit reinzubringen, und denen die Aufgabe in die Hand zu geben, zu sagen, wir müssen hier ein Sprachmodell für Kinder bauen, das funktioniert. Und das haben die tatsächlich, also wir haben dieses Problem tatsächlich, das hat eine Weile gedauert, mehrere Jahre. Und das war auch anfangs, glaube ich, nicht so gut, ne?
Ja.
Aber es ist jetzt tatsächlich im Moment noch immer eine sehr große Competitive Advantage, weil eben, also ich sage mal, Datensätze für Kinder zu entwickeln und die ganze Arbeit da reinzustecken, ist jetzt keine Aufgabe, mit der sich, keine Ahnung, Google und OpenAI gerne befassen.
Ja.
Daher haben wir tatsächlich im Moment ein Sprachmodell, das deutlich besser funktioniert als all diese Systeme.
Ja, okay, interessant. Und dann ist die App gelauncht irgendwann.
Ja.
Und dann fragt man immer so ein bisschen so, wie ging's los? Ne? Habt ihr dann irgendwie einen Product Hunt Launch gemacht? Oder wie seid ihr auf die ersten 1000 User gekommen?
Also die ersten 1000, einfach natürlich mit sehr viel Überzeugungskraft. Wir hatten tatsächlich, Elizabeth hat viele Freunde, die Eltern sind. Und die hat einfach, wir hatten Wochenenden, an denen wir hatten so einen Wettbewerb zwischen, also ich war noch nicht wirklich in dem Alter, in dem all meine Freunde Kinder haben, sondern Elizabeth und Tom schon eher, die hatten beide Kinder und dann haben wir so einen internen Wettbewerb, ne? Wer kann dieses Wochenende mehr Kunden auf die Plattform bringen? Ja. Und die ist einfach zu einer Poolparty gegangen und kam wieder nach Hause und hat 30 Kinder mitgebracht. Ne?
Ja. Also
30 neue Kunden. Okay, cool. Auf der anderen Seite, also das war die eine Seite, die andere Seite weniger sexy, natürlich einfach kaltes, hartes Paid Acquisition Marketing.
Ja.
Ne? Also einfach, wir waren zu dem Zeitpunkt Consumer-Gründer, ne? Schon ziemlich so ein bisschen burnt out, was ich meine, man baut ja schon viel Kram, den eigentlich keiner haben will, so als Consumer-Gründer. Wir waren da schon ziemlich geburnt. Und das heißt, wir haben mit Elo gar nicht angefangen, was zu bauen, bevor wir nicht das Signal hatten, dass das der Markt haben will.
Ja.
Wir hatten eine sehr, sehr hohe Iteration Speed. Also zu dem Zeitpunkt irgendwie 2020, als wir da angekommen waren, haben wir so viel rumexperimentiert. Wir haben dieselbe Marke wiederverwertet und dieselben Accounts wiederverwertet. Also ich würde sagen, wir könnten an einem Freitag eine Idee haben und bis zum am Montag haben wir ein Business, das für dich komplett plausibel aussieht. Das hat einen Instagram-Account mit 5000 Followern, das hat ganz viele Posts, auf den Posts haben Leute Kommentare geschrieben, das hat eine Website, die Website sieht gut aus, das hat der Anthony in den Philippinen zusammengebaut und der Sergey designt und das sieht alles aus, als wäre das echt. Mhm. Ist aber komplett fake. Ne? Und so ging auch Ello los. Also wir haben tatsächlich, wir hatten eine Webseite auf den, wir haben es so weit getrieben, also erstmal natürlich E-Mail-Adresse, Waitinglist und dann aber, das tut mir auch immer noch ein bisschen leid, aber wir brauchten dieses Signal, dass die Leute das wirklich haben wollen. Also haben wir dann Credit Card Field auf der Webseite und dann haben die Leute ihre Kreditkarte eingetippt und dann haben wir gesagt, sorry, out of stock, haben wir gerade nicht. Wir haben eure Karte jetzt nicht gechargt und die sind natürlich, waren total sauer, ne? Also haben wir den ganz schnell Amazon Giftkarten geschenkt, dass sie bitte Ruhe geben und nicht auf irgendwie Facebook rumkommentieren. Ja. Und daher wussten wir so ein bisschen, ne, man entwickelt ja ein Gespür, also man weiß ja ungefähr, okay, wenn ich jetzt so viel Geld von einem Ad bis zu einer E-Mail-Adresse ausgeben muss, dann ist das gut oder schlecht. Wenn ich so viel Geld für einen Customer Acquisition ausgeben muss, dann ist das gut oder schlecht. Und irgendwann siehst du so die Maschine vor den eigenen Augen und siehst so, okay, wenn das jetzt irgendwie $200 sind, dann kann ich mir ganz gut vorstellen, auch wenn das jetzt sehr teuer aussieht, weiß ich, dass ich mit viel Optimierungskraft das irgendwann deutlich billiger hinbekomme, hier Kunden reinzubringen.
Ja.
Und dann waren wir irgendwann an dem Zeitpunkt.
Aber super smart, ne? Ich meine, wie wenig Gründe auch heute es bei so Consumer- oder auch B2B-Apps gibt, die dann direkt am ersten Tag sagen, hier, wenn du es probieren willst, Kreditkarte. Also es ist immer so, gib deine E-Mail-Adresse oder so. Ja. Da so bold zu sein und eigentlich so eine Paywall davor zu bauen, wo du ja einen riesen Drop-Off dann auch hast, weil die Leute das Produkt ja noch nicht testen können. Ne? Also es ist smart am Ende, ne? Dann habt ihr das Business ja weiter gewachsen lassen, habt eine Series A jetzt vor ein paar Jahren geraced, ja schon irgendwie 15 Millionen oder so, ne? Also auch echt ordentlich. Da sind dann auch so Leute dabei gewesen, habe ich gesehen, Reed Hastings, ich glaube Project A aus Deutschland hat das witzigerweise geleitet, die Runde, wenn ich das richtig gesehen habe. Oder sind die mit drin auf jeden Fall?
Die Runde war von Goodwater geleitet.
Ah,
Project
okay.
A war schon früher drin.
Ah, okay.
Project A hat auch Docker Connect mitfinanziert.
Ja.
Und das ist ja, der Anton Weitz, mit dem ich damals bei Axel Springer in meinem Studium zusammengearbeitet habe. Also,
okay, das war die alte Connection darüber, Anton.
Ja,
genau. Okay, cool. Wie kommt man an Reed Hastings? Auch wieder einfach über Connections, so über die alten Stanford-Leute?
Reed. Reed ist ein guter Freund von meinem Doktorvater.
Okay.
Ja, die haben sich beim Kajakfahren kennengelernt.
Das ist einfach so geil. Man muss einfach in Stanford studieren. Es gibt keinen Weg dran vorbei.
Ja, das ist natürlich, ja. Also es ist so ein bisschen natürlich. Ne? Also damals und da zu einem Zeitpunkt, an dem Reed sich DVDs in der Post geschickt hat, um zu gucken, ob die das überleben.
Mhm.
Damals haben sich Reed und Nick McEwen kennengelernt. Und dann hat mich Nick darüber geschickt.
Ja, sensationell. Und sag mal, und wie groß ist Ello jetzt heute? Also seid ihr jetzt global? Ich meine, ihr macht Englisch only noch, ne?
Tatsächlich Englisch only im Moment. Aber wir haben sehr globale Ambitionen. Wir haben neues, noch nicht angekündigtes Funding. Wir sind jetzt um die 45 Mitarbeiter.
Kannst du irgendeine Richtung geben, wo man dann raised? Ist das dann irgendwie 100 Millionen? Oder also in welche Richtung geht man da, wenn man sagt, ich muss jetzt Sprachmodelle in jeder Sprache erstellen? Das ist ja schon teuer.
Ich glaube, du brauchst keine 100 Millionen.
Nee, okay. Nee.
Also so teuer ist das nicht. Aber nein, wir sind sehr gesegnet. Also wir haben gute Mittel in der Hand. Wir haben auch wir sind eine Public Benefit Corp. Also das heißt eine For-Profit-Entity mit einer Mission, die mit in dem Charter steht. Das heißt, wir haben so ein bisschen rechtliche Rückensicherung, was einfach unseren Impact-Purpose angeht. Und wir haben mitunter finanzielle Mittel, die non-dilutive sind. Also wir haben auch Grants und Kapital, das es uns ermöglicht, die nächsten Generationen von Ello zum Beispiel in Afrika komplett kostenfrei anzubieten.
Okay. Ich meine, Also jetzt kommen wir zu dem Thema, was ich vorhin schon angesprochen habe. Ihr seid ja so for good purpose irgendwie, ne? Also ja, ihr wollt irgendwas Gutes tun und das ist echt mega cool. Und dann seid ihr aber iOS only. Ist das, weil du halt so ein alter iOS-Guru bist? Oder wieso wird Android ausgeschlossen? Ich meine, es ist doch gerade, wenn du sagst, gehst nach Kenia oder sonst wo, da verteilst du jetzt keine iPads. Also nein, warum macht man das nicht übergreifend über verschiedene Plattformen?
Ja, 100 Pro. Du hast total recht. Wir hatten eine Weile lang eine Android-App. Wir waren bis zuletzt exklusiv auf dem US-Markt tätig und haben irgendwann die Android-App gesunsettet, weil die Erfahrung einfach zu schlecht war und wir nicht mehr hinterher kamen.
Ja.
Ich habe eine dumme Plattformentscheidung getroffen vorletztes Jahr, einfach als CTO, einfach so eine Entscheidung, auf die man zurückguckt und sagt irgendwie, letztendlich vielleicht nicht die beste Entscheidung. Und das Ding auf Unity aufgebaut. Also die erste App war wie React Native, die zweite Generation war Unity. Das ist so ein bisschen die Flip-Flop und so vom einen Extrem ins andere. Also React Native ist verrückt, in Spielen React Native zu bauen. Auf der anderen Seite in Spielen Unity zu bauen, ist sehr heavy-handed. Also so eine, wir brauchen jetzt keine 3D-Rendering-Engine, um ehrlich zu sein, für diesen Elefanten. Und gut auf Android zum Laufen zu bringen, so dass es unseren Qualitätsstandards auf allen Plattformen genügt, hat einfach mehr Zeit gekostet. Und dann war die Frage, wir haben zuerst iPad-only gemacht, einfach um zu testen. Und dann haben wir uns das Marktpotenzial angeguckt und gesagt, okay, jetzt können wir entweder iPhone gut machen oder Android gut machen. Und dann haben wir gesagt, es gibt natürlich viele Leute, die haben vielleicht ein Android-Tablet, aber auch gleichzeitig noch ein iPhone. Und dann haben wir zuerst uns für die Zielgruppe entschieden. Anfang nächsten Jahres wird es eine öffentliche Android-App geben. Okay. Wir haben jetzt eine Android-App in der Testphase, die in Kenia exklusiv auf Android benutzt wird.
Ah, okay. Also es ist einfach nur ein Prozess.
Ja, und auf Flutter, die Cross-Plattform, iOS, Android, Web. Ja.
Also ich war kurz davor, jetzt ein iPad zu kaufen für unsere Familie, um meinem Sohn Ello zu geben. Also so weit geht es.
Wow, das freut Apple.
Ja, das freut Apple. Da müsst ihr eigentlich irgendeinen Cut bekommen.
Ja.
Ich meine, man muss ja auch sagen, bei iOS hat man oder bei Apple generell, die Leute, die solche Produkte haben, die haben auch eine höhere Zahlungsbereitschaft. Das ist wahrscheinlich auch irgendwie ein Teil des Ganzen, ne? Dass das natürlich Sinn macht, erstmal sich darauf zu fokussieren.
Ja. Um das Ding mal auf die Straße zu bringen.
Genau. Ich meine, du hast ja schon angesprochen, wie ihr die ersten 1000 bekommen habt. Jetzt habt ihr irgendwie Millionen von Usern. Wie geht das jetzt? Ist das einfach so word of mouth? Geht ihr auch an Schulen ran, dass eine Schule dann irgendwie Lizenzen geht? Gibt es da richtigen Sales? Oder ist das eigentlich so, das ist so ein geiles Produkt, dass es irgendwie von selbst sich rumträgt?
Ja, also wir haben keine öffentlichen Nutzerzahlen bisher veröffentlicht, aber also das vorab gesagt. Es ist alles Consumer im Moment noch. Also es ist tatsächlich alles einfach Paid Acquisition. Ich wünschte, ich hätte irgendwie eine ganz schlaue Antwort oder irgendeinen Kanal, von dem ich erzählen könnte, irgendwie, hey, hier haben wir es gecrackt. Und
ja.
Sondern es ist ganz banal.
Einfach Instagram-Werbung,
TikTok, Google, ein diverser Channel-Mix, einfach hartes Consumer-Schweiß reingesteckt und einfach einen Net-Unit-Economic profitablen Kanal gebaut, der funktioniert.
Ja.
All der Credit geht an meine Mitgründer. Also ich habe da, ich baue das Ding, ich weiß nicht, wie man das Ding verkauft. Das haben die beiden gestemmt und das Team drumherum aufgebaut und das ist auch gut so.
Okay, dann will ich da auch nicht weiter bohren. Aber eine Frage habe ich noch zum Produkt eigentlich auch so ein bisschen. Also es gibt ja eigentlich, wenn ich so über diesen ganzen Education-Markt gucke und wir tummeln uns da ja auch mit meiner Firma, gibt es eigentlich nur so zwei Firmen, wo ich das Gefühl habe, da geht es wirklich richtig ab. Ne? Das ist einmal Duolingo und dann irgendwie ihr, auch wenn ihr noch keine Zahlen veröffentlicht, aber wenn du jetzt auch sagst, ihr habt die nächste Runde schon geraced, ihr müsst es noch nicht mal announcen, das wäre ja auch so ein Moment, wo man sagt, okay, ich announce jetzt meine große Runde, meine Series B und dann hast du mega die Presse und das gibt nochmal so einen richtigen Boost, ne? Wenn man das noch nicht mal machen muss, weil es wächst, ist ja schon mal ein gutes Zeichen. Aber was ich jetzt gesehen habe bei Duolingo, dass die sich ja so ein bisschen verbreitern. Also die haben ja nur mit Sprachen angefangen, jetzt gibt es dann Mathe-Tutor und vielleicht noch fünf andere Sachen.
Ja.
Das gleiche könnt ihr ja auch machen. Man muss ja nicht nur lesen lernen mit euch. Ne? Und dieser Elefant ist irgendwie so ein Freund. Was kommt da noch?
Die Ambition ist tatsächlich das komplette Grundschul-Curriculum abzudecken.
Mhm.
Also letztendlich, ich meine, die Mission von Ello ist to maximize the potential of every child, das Potenzial von jedem Kind auf der Welt, unabhängig von ihren Ressourcen, zu maximieren.
Toll.
Und das ist so ein bisschen der Umbrella, unter dem wir Produkte bauen. Und ich glaube, im aktuellen Stadium ist ganz klar, dass die größte Opportunity da ist, einen generellen KI-Lehrer zu bauen, der einfach als Learning-Kampagnen mit dem das Kind aufwächst und ja, jedes Kind seinen eigenen Lernweg gehen kann.
Ja, cool. Und sag mal, wie ist bei euch so die Arbeitskultur? Du hast ja immer hier San Francisco 996 oder Leute sind 7 Tage die Woche im Büro. Wie wird das bei euch gelebt?
Ja, ist eine gute Frage. Wir versuchen es zu beweisen, dass man eine Arbeitskultur bauen kann, in der Eltern als Mitarbeiter aufblühen können und gleichzeitig unglaubliche Exzellenz zeigen. Also wir bauen Produkte für Kinder.
Ja.
Und das bedeutet zwangsweise, dass unsere Produktmanager, Designer
sollten und Eltern so weiter. Sein.
Ja, natürlich.
Ja, klar.
Sollten Kunden sein. Also das macht ja sonst gar keinen sehr wenig Sinn.
Ja.
Das ist natürlich, mit gewissen Sachen steht das natürlich im Konflikt, ne? Also ist ja gar keine Frage. Und daher würde ich sagen, es ist so wellenförmig. Also Eltern haben ihre Familienzeit abends blockiert, aber natürlich hängen die sich danach wieder dran.
Ja.
Also wir haben so einen Family Time Block im Kalender von, keine Ahnung, jeder ein bisschen anders, ne? Aber 18 bis 21 Uhr, sage ich mal, oder ja, sowas. Und dann die Calls danach und davor im Office. Also und das kommt ein bisschen auf die Zeit an. Also und natürlich, da sind gewisse Sacrifices mit drin. Also ich bin mit einer Truppe von 10 Leuten für einen Monat nach Nairobi gezogen,
ja,
mit unserem Team dort zusammenzuarbeiten,
ja,
intensiv für einen Push. Und das war so ein bisschen back to the college dorm days natürlich, ne? Also Eltern, die dann auch, ist total verrückt natürlich, muss man überlegen, einen Monat lang ihre Kinder nicht gesehen haben,
ja,
und einfach 100 pro Gas gegeben haben. Die haben danach natürlich zurück und haben erstmal eine Woche Urlaub mit ihrer Familie gemacht.
Klar.
Also ist ja, gehört auch dazu und haben wir dann entsprechend so einen gewissen Rhythmus, der da mit reingehört. Aber es ist auf jeden Fall kein 9-to-5, das ist ja natürlich ganz klar.
Ja, klar, klar. Aber cool, dass ihr das irgendwie dann machbar macht, ne? Hast du mal so ein Gefühl gehabt, dass du gesagt hast, ich habe es geschafft?
Ich glaube, für mich selbst und das, wo ich jetzt so meinen eigenen Anspruch ans Leben stelle, oder ja, natürlich. Also ich glaube, ich schätze mich als unglaublich dankbaren und glücklichen Menschen.
Mhm.
Das, was ich jetzt irgendwie, mein Gott, ich weiß nicht, also die Dinge jetzt irgendwie wirklich wichtig sind, ne? Meine Familie, meine Frau, die Tatsache, dass ich komme mit meinen Schwiegereltern gut klar. Also, ja. Das ist ja im gewissen Maße und ich arbeite mit Leuten zusammen, die ich liebe, an Dingen, die mir was bedeuten. Also in der Hinsicht, das war mein Traum, als Kind irgendwie einfach da, ich würde Erfinder sein.
Ja.
Und also in der Hinsicht, jetzt bin ich, also das, was irgendwie der 15-jährige Katalin wollte, ja, absolut, für mich, für mein Leben. Für die Welt und so das, was ich gerne leisten würde, würde ich sagen, nein, auf keinen Fall. Also ich glaube nicht, dass keins meiner Projekte hat bisher, sag ich mal, den systemischen Impact gehabt, den wir gerne erreichen wollen. Also, und Ziel von Ello ist ja wirklich zu sagen, ne, wenn du jetzt so aufschreibst, keine Ahnung, die UN Sustainable Development Goals, so bei einem wirklich den Haken dran zu setzen. Gesagt, so, das
war ihr.
Das war, ja, genau. Und sowas, wo man wirklich sagen kann, das kannst du auf einen Grabstein schreiben.
Ja.
Ne? Also, hier liegt der, wo das gemacht hat.
Ja.
Oh ja. Okay, also wenn wir das wirklich schaffen, dann würde ich sagen, ja, da bin ich zufrieden mit.
Ja, ja. Okay, das ist ein guter Ambition.
Ja.
Du hast das ja schon ein paar Mal angesprochen, dass du ja so ein bisschen auch San Francisco ein bisschen kritisch siehst und du bist ja dann auch mal weggegangen. Jetzt lebst du hier, bist gerade zu deinen Schwiegereltern gezogen, hast du auch gesagt, hast du dich sehr gut mit
den Schwiegereltern zu uns gezogen.
Oder so, genau. Noch besser. Wo siehst du dich langfristig? Denkst du schon, dass das hier einfach so die Homebase sein wird für immer? Oder kannst du dir auch vorstellen, wieder nach, ich muss nochmal den Namen nachlesen, Neckargemünd? Nee, wie sagt man das?
Neckargemünd,
ja. Okay. Ja. Also wo siehst du dich langfristig?
Ich kann es mir definitiv vorstellen, mal wieder in Deutschland zu leben. Es war für eine ganze Weile lang für mich sehr schwer, hier ein Zuhause zu finden, wirklich ein Zuhause zu finden. Und ich war immer irgendjemand, der einfach sagt, nein, was meinst du? Die Welt ist mein Zuhause. Du kannst mich hier nicht. Das ist wie irgendwie, keine Ahnung, irgendwie so einen Straßenhund einzusperren. Das geht nicht. Also ich bin immer überall zu Hause. Was? Ja. Und gleichzeitig auch nirgendwo wirklich. Und das hat sich geändert. Also ich glaube, einfach, durch meine Frau, durch die Familie meiner Frau, durch die, die halt irgendwie irgendwann mal gesagt hat, so, jetzt ist mal Ruhe im Karton hier. Also so schlimm ist es hier wirklich nicht. Es ist einer der schönsten Orte der Welt, an dem wir hier sind, an dem Leute Urlaub machen, an dem die Natur ist fantastisch. Was willst du denn eigentlich?
Ja.
Und dann so ein bisschen in den Spiegel geguckt und gesagt, ja, also eigentlich sollte ich wirklich mal die Klappe halten. Das ist echt, wenn du jetzt mit dem Fahrrad den Mount Herm hochfährst und auf der anderen Seite runter, das ist wirklich eine spirituelle Erfahrung.
Absolut.
Also es ist unglaublich.
Ja.
Na, und also aus der Perspektive fühle ich mich hier schon verdammt wohl mittlerweile. Also es ist jetzt schon echt, es ist echt zu Hause geworden. Aber ich habe immer noch diesen Kern in mir zu sagen, vielleicht irgendwann sollen wir nicht mal nach Mexiko ziehen, sollen wir nicht mal nach.
Ja, sag niemals nie, ne? Das ist ja immer wichtig, dass man sich die Option offen lässt.
Ja.
Wenn du so ein bisschen zurückguckst auf deine Zeit in Deutschland, ne? Und wir haben viele Leute natürlich aus Deutschland, die hier zuhören und gerade auch junge Leute.
Ja.
Was würdest du denen für einen Tipp geben? Ich meine, wir haben ja gerade darüber geredet, nach Stanford zu gehen hat einfach sehr, sehr, sehr viele Vorteile. Trotzdem kommt da ja auch nicht jeder rein.
Ja.
Was gibt es da für andere Sachen, wo du sagst, das sollte man halt nicht machen?
Ich glaube, hart reinhauen, arbeiten und um Hilfe bitten sind so, glaube ich, so die zwei Dinge, die mir da am meisten geholfen haben. Also, ne, es ist ja unglaublich, man denkt immer, man kann nie irgendwie um Hilfe bitten, aber wenn man das mal macht, dann stellt man plötzlich fest, das funktioniert. Ne? Also die Leute, du kannst ja die E-Mail-Adressen raten. Also es ist ja wirklich nicht, und die Leute antworten. Was? Die antworten einfach. Ja, ne? Stellt sich heraus, die antworten einfach. So ist das. Manchmal muss man 10-mal fragen und kriegt dann einmal die Antwort. Aber es ist wirklich, die Leute mögen das, um Rat gefragt zu werden und helfen gerne. Ist so ein bisschen meine Erfahrung. Ne? Mhm. Also, und dann auf der anderen Seite natürlich, ich glaube, in der deutschen Arbeitskultur ist ein bisschen Ambition verloren gegangen. Also das war ja schon mal anders. Es gab ja auch mal die Nachkriegszeit, die Wiederaufbaustimmung und was weiß ich. Aber das kenne ich alles eigentlich ein bisschen nur aus dem Geschichtsunterricht, muss ich sagen.
Absolut.
Also ne, in Deutschland am Sonntag den Klempner anzurufen, da geht keiner ran.
Ja.
Wenn du hier am Sonntag auf Dammtag gehst oder sonst wo und einen Klempner brauchst, dann rufen innerhalb von 10 Minuten 5 Leute an, die sagen, das ist eine Business Opportunity am Sonntagnachmittag.
Ja,
klar, lass mal was machen.
Ne? Mir ist schon häufig passiert, weil ich immer am Sonntag genau die Wasserleitung irgendwo im Garten treffe und dann
Weil man am Sonntag auch irgendwie was macht. Ne?
Ja, genau.
Also es ist, und ich glaube, das ist natürlich, man will immer irgendwie alles haben, aber letztendlich irgendwann gehört da einfach ein bisschen oder eine ganze Menge Leiden dazu.
Ja.
Und die Leidensbereitschaft, die muss natürlich da sein.
Okay. Ich frage zum Schluss immer zwei Sachen. Beziehungsweise eine habe ich schon gefragt mit dem Weg nach Deutschland. Aber die andere Frage, die ich immer frage, ist, was gibt's, was nicht auf deinem LinkedIn-Profil ist? Bei dir gibt es ja jetzt auch den Wikipedia-Artikel. Also es gibt schon sehr viel Informationen über dich. Also was gibt es, was den Katalin ausmacht, was nicht im Internet irgendwo steht? Was ist eine exklusive Meldung hier?
Oh, was nirgendwo im Internet steht.
Ja gut, vielleicht steht es auch irgendwo, aber...
Also nicht, ich habe das jetzt schon ein paar Leute erzählt, aber nein, wir bekommen wenn Gott will, in ein, zwei Wochen unser erstes Kind.
Ja. Congrats. Okay. Oh, das ist auf jeden Fall sehr großartig.
Ja.
Der schönste Moment des Lebens für mich, so war es jedenfalls.
Ja,
so.
Zweimal. Papa.
Ja, großartig. Mensch, ich habe so viel mitgenommen. Vielen, vielen Dank für diese ganzen Insights. Sehr inspirierend, dir zuzuhören. Ich freue mich sehr, was so die Menschen sagen, wenn sie das gehört haben und ob sie uns dann schreiben und vielleicht dich nach Rat fragen dann.
Ja, man kann meine E-Mail-Adresse findet man im Internet.
Ja, sehr cool. Also, danke dir, Katalin.
Danke dir.
Ciao, ciao. Das war schon wieder mit dem Podcast mit Katalin Voss von Ello. Und wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann wäre es echt mega, wenn du mir und uns eine kleine Bewertung in Podcast-Player deiner Wahl hinterlassen würde. Das würde uns echt unheimlich helfen. Und ja, wenn du das dann noch einfach in einer WhatsApp-Gruppe oder so teilst, dann wäre es noch besser. Und wo wir gerade über WhatsApp sprechen, wenn du mit anderen Hörern und Hörerinnen dich austauschen möchtest, haben wir eine wunderbare WhatsApp-Community vom OMR Silicon Valley Update Podcast. Den Link dazu findest du in den Shownotes. Und dann möchte ich noch am Ende ein kleines Dankeschön an Tobi Nothelfer schicken. Der produziert hier diesen Podcast mit mir zusammen. Und wir hören uns wieder, wie immer, in zwei Wochen. Ich freue mich und natürlich ganz am Ende nicht vergessen, auf www.learn.xyz ein paar AI-Zertifizierungen machen. Auf geht's.